Ja, schönen guten Morgen miteinander. Karin hat schon anklingen lassen, in wenigen Tagen ist schon wieder Weihnachten und in 9 Tagen Heiligabend. Und da gibt es immer so viel vorzubereiten. Ich weiß nicht, wer hat denn schon alle Geschenke zusammen? Oh, doch einige, aber wunderbar. Bitte verratet den anderen mal, wie das geht, dass man schon 9 Tage vorher alle Geschenke zusammen hat. Wir sind ja auch eine größere Familie und ich bin so dankbar, dass wir uns geeinigt haben, dass wir wichteln. Das heißt, jeder zieht eine Person und gibt ihm also ein Geschenk. Und ich habe einer meiner Töchter gezogen und ich hatte es ganz einfach. Ich habe den Ehemann gefragt, der hat mir einen heißen Tipp gegeben. Ich habe es bestellt, 2 Tage später war es da. Ich bin durch. Dann kam aber meine Enkelin, die Milena, am Samstag ganz aufgeregt zu mir und hat gesagt, Opa, wir haben noch keinen Weihnachtsbaum und die anderen haben alle schon einen. Und jetzt muss ich natürlich morgen nach der Schule, nehme ich sie mit und dann werden wir mal schauen, dass wir noch einen Weihnachtsbaum finden. Also man ist doch irgendwie nie so fertig. Es kommt immer noch etwas, was es vorzubereiten gilt, zu bedenken gilt, wenn es an Weihnachten geht oder an Heiligabend. Ich möchte euch aber heute mal eine Frage stellen und zwar nicht die Frage zuerst, die hier steht, sondern die Frage, wann hast du dir das letzte Mal Gedanken gemacht, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist? Warum ist Jesus Christus auf die Erde gekommen? Und ich glaube, dass wir, wenn wir unterwegs sind im Glauben und mit Jesus Christus, darauf ganz schnell eine Antwort finden. Weil Gott uns liebt. Und dann fällt uns auch ein, also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Warum also ist Jesus auf die Welt gekommen? Was war der Motor, der Grund? Weil Gottes Liebe zu uns Menschen so stark ist. Aber ich möchte heute morgens mal mit hineinnehmen in eine andere W-Frage. Nicht in die Warum-Frage, sondern wie ihr es hier vorne seht, in die Wozu-Frage. Wozu, um des Himmels willen, würdest du sagen, kam Jesus, der Sohn Gottes, auf die Welt? Es geht also nicht um den Grund, sondern es geht um den Zweck, es geht um die Absicht, es geht um das Ziel, das Gott mit dieser Mission verfolgt, dass Jesus Christus, sein Sohn, auf die Erde kam. Und wenn ich dir jetzt sage, dass wir in Gottes Wort zwei Ziele finden oder eine zweifache Absicht Gottes entdecken können, würdest du beide benennen können, so auf die Schnelle? Wozu Jesus Christus auf die Erde gekommen ist? Vielleicht sagst du, ja, das fällt mir gar nicht schwer. Vielleicht sagst du, oh nein, oder vielleicht, oh, da bin ich mir unsicher. Eine wird mir einfallen, aber die andere weiß nicht so recht. Und stimmt das, was ich vielleicht gerade so gedacht habe? Deshalb wollen wir uns unserem heutigen Thema einmal widmen. Advent heißt die Ankunft Jesu. Erstaunlich, wir wollen neu in Staunen kommen, weil wir einen Bibeltext betrachten werden, der uns da mit hineinnimmt. Und wir wollen neu in Staunen kommen, wozu Jesus auf die Erde gekommen ist. Ich weiß nicht, wer unter uns diese Künstlerin kennt, Beate Heinen. Sie hat 1986 ein bemerkenswertes Bild gemalt. Ich habe sie angeschrieben. Sie hat mir erlaubt, dass wir dieses Bild heute hier zeigen dürfen. Ihr seht zunächst nur einen Ausschnitt davon, hier vorne. Und wenn ihr dieses Bild ein klein wenig betrachtet, ich weiß nicht, was euch so auffällt, aber schon wie bei dir, Karin, auch bei diesem Bildausschnitt, die Künstlerin beschränkt sich auf das Wesentliche. Lediglich Maria und Josef, dazu das Kind in der Futterkrippe oder im Futtertrog. Kein Ochs, kein Schaf, keine Hirten, keine Weisen, nur das traute, hochheilige Paar und natürlich das Kind. Maria scheint glücklich auszusehen. Josef wirkt auf mich eher ein bisschen nachdenklich, aber was beide gemeinsam haben, sie sind konzentriert auf das Kind, auf ihr Kind, auf das, was da eben geschehen ist. Und so fragt man sich, was mag wohl in den Köpfen von Maria und Josef vorgehen oder damals vorgegangen sein? Was haben sie so in ihren Herzen bewegt in der heiligen Nacht? Über Maria heißt es ja in der Bibel am Ende der Weihnachtsgeschichte, Maria aber bewahrte alles, was geschehen und gesagt war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Das heißt, Maria hat darüber Zeit gefunden, Ruhe gefunden, alles, was auf sie eingeströmt ist, nicht nur die letzten 9 oder 10 Monate, sondern auch an diesem heiligen Abend, darüber nachzudenken, uns im Herzen zu bewegen, was da alles gesagt und getan wurde. Großartig, oder? Maria dachte darüber nach, warum und wozu Jesus Christus, dieses kleine Kind, Gottes Sohn, auf die Erde kam. Und dazu lade ich uns jetzt ein, mit Maria und Josef ein Stück weit weiterzugehen an dieser Stelle. Wir bleiben bei der Krippe, von der Krippe. Und unser Bibelvers ist aus dem Galaterbrief entnommen. Und da lesen wir mit dem nächsten Bild: Als die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Als die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn. Ich möchte es gleich im Klartext sagen: Jesus kam nicht irgendwann. Jesus kam nicht irgendwann, sondern zu einem Zeitpunkt, der von Gott aus gesehen genau der richtige war für unsere Menschheitsgeschichte, für die Situation und die Lage, in der wir uns als Menschheit hier auf dieser Erde befinden. Jesus kam nicht irgendwann, als die Zeit erfüllt war. Das heißt, Gott hat eine Zeit festgesetzt, in seinem souveränen Handeln das Weltgeschehen dementsprechend gelenkt. Der Bibelkenner John MacArthur schreibt in einem seiner Kommentare, Zitat: Wir müssen festhalten, wenn wir so rückblickend das betrachten, Jesus hätte wohl kaum zu einer besseren Zeit auf diese Erde kommen können. Und dann führt er detailliert an, wir haben jetzt nicht die Zeit dafür, aber er führt politische Gründe an, Pax Romana, den Frieden unter dem Kaiser Augustus, die kulturellen Gegebenheiten, die geistlichen Zustände. Und dann kommt der Abschluss, nachdem er alles so geprüft hat, zu dem Schluss, wieder Zitat: Jesus hätte wohl zu keinem besseren Zeitpunkt auf der Bildfläche erscheinen können. Es war geradezu die perfekte Zeit, durch Gottes Hand souverän herbeigeführt. Zitat Ende. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott also seinen Sohn. Jesus kam nicht irgendwann und mit Jesus kam auch nicht irgendwer. Es kam kein Geringerer als der Sohn Gottes. So lesen wir es hier in diesem Vers und können wir es an anderen vielen Bibelversen auch lesen. Und so frage ich uns nun, wer hat als einer der Ersten das auf dieser Erde erfahren, darüber nachgedacht und im Herzen bewegt? Und natürlich, es war Maria. Sie war eine der Ersten, die all diese Botschaften gehört hat, mit Josef zusammen, und hat darüber nachgedacht und ist im Herzen bewegt. Und so lesen wir ja hier: geboren von einer Frau. Und da sitzen sie nun, Maria und Josef, sie betrachten ihr Kind, zugleich den Sohn Gottes. Und was mögen sie wohl, wenn es die heilige Stunde zugelassen hat? Weil so ganz ruhig und beschaulich, wie das jetzt hier dieses Krippenbild so darstellt, war es ja da auch nicht, nicht? Die hatten keinen Konsumstress, so wie wir. Aber die hatten einen Reisestress hinter sich und sie hatten einen Geburtsstress hinter sich. Maria und Josef waren ebenso gestresst, nur von anderen Dingen als wir heutzutage. Worüber mögen sie nachgedacht haben? Und ich möchte uns nun in einem Schnelllauf ein klein wenig in Erinnerung rufen, was alles über dieses Kind in der Krippe vor der Geburt gesagt wurde. Und was ansatzweise, wenn wir uns alles anschauen können, aber auch nach der Geburt gesagt wurde. Lasst es einfach mal wieder so auf euch wirken. Da ist die Botschaft an Josef. Josef, was Maria empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Das ist keine natürliche Geburt und schon gar keine natürliche Empfängnis, sondern da werden die Naturgesetze gesprengt von Gott selbst. Du, Josef, wirst nicht der leibliche Vater sein, sondern Gott, der Allmächtige, ist der Vater. Und das musste Josef durchbuchstabieren in seinem Leben. Hat er dadurch Beziehungsprobleme bekommen, nicht? Die Beziehungsprobleme hat Gott verursacht, indem er gesagt hat: Deine Verlobte wird schwanger werden. Und Josef musste das durchbuchstabieren. Und der Engel hat ihm geholfen, dass er es richtig auf die Reihe bekommen hat. Zu Maria wird gesagt: Das Kind wird mächtig sein und man wird ihn Sohn Gottes nennen. Lukas 1, Vers 32. Könnt ihr euch Maria vorstellen? Ich werde den Sohn Gottes in meinem Bauch tragen. Und in einigen Monaten wird die Erde den Sohn Gottes tragen. Das muss man erstmal unter die Füße bekommen. Das muss man erstmal durchbuchstabieren im eigenen Leben. In Philipper 2 lesen wir dann: Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Jesus, der Gott in allem gleich war. Jesus, der auf einer Stufe mit Gott dem Vater stand. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie du und wie ich. Der Mitschöpfer dieser Welt, Gott gleich, verlässt die Herrlichkeit des Himmels, wird ein Mensch, ein pflegebedürftiges Kind in der Krippe. Das Baby ist im Grunde ein Zeichen eines, darf ich sagen, in Anführungsstrichen, heruntergekommenen Gottes, der sich aller Herrlichkeit entledigt hat. Der heruntergekommen ist, nicht nur vom Himmel auf die Erde, sondern auch, weil er sich aller Herrlichkeit entledigt hat. Ein heruntergekommener Gott. mit einer klaren Mission. Und dann heißt es noch vor der Geburt, sie wird einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben, der wird sein Volk retten von den Sünden. Jesus, Gott rettet, der Name ist Programm. Und dann heißt es am Ende in Matthäus 1, ein Zitat aus Jesaja 7, Vers 14, das alles ist aber geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten Jesaja gesagt hat. Maria und Josef merken, in dem, was hier mit uns passiert und in dem, was Gott uns anvertraut mit diesem Sohn, mit diesem Kind Jesus, erfüllt sich eine jahrhundertalte Prophetie. Übrigens mit einer punktgenauen Landung, was den Geburtsort anbelangt. Darf ich euch das in Erinnerung rufen? Micha 5, Vers 1. Du Bethlehem bist zwar eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir wird der Mann kommen, der mein Volk Israel führen wird. Und jetzt merken wir wieder, wie die Zeit erfüllt war. Nicht, dass Jesus, dass Gott alles in seiner Hand hatte und geführt hat. Die Volkszählung, die angeordnet wurde vom römischen Kaiser, zwingt Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem zu gehen. Und dort angekommen, kommt es eben dann zur Geburt in Bethlehem, so wie es in Micha 5, Vers 1 schon Jahrhunderte vorher gesagt wurde. Wie gesagt, auch hier gilt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jesus kommt nicht irgendwann und mit Jesus kommt nicht irgendwer. Das wollen wir uns ganz neu mal jetzt an Weihnachten auch sagen wollen. Und dann kommt der Engel in der heiligen Nacht und macht als eine Botschaft nach der Geburt noch deutlich. Der Engel sprach zu Maria und Josef, fürchtet euch nicht, zu den Hirten. Ich verkündige euch große Freude, einem Volk widerfährt. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und die Hirten erzählen Maria alles, was der Engel ihnen gesagt hatte. Heiland der Welt, Christus, der erwartete Messias, Herr der Herren. Also wenn wir das mal so kompakt wieder bekommen, ihr Lieben, ist es nicht so, da strömen so gewaltige Botschaften auf Maria und Josef ein und das alles im Laufe von 9 bis 10 Monaten. Und all das gilt es zu bedenken, das gilt es zu erfassen und im Grunde ja auch wieder für uns mal wieder neu zu erfassen, neu zuzulassen, neu durchzudenken. Es ist doch erstaunlich, wie Jesus auf die Erde kommt. Es ist zum Staunen auch, wer da auf diese Erde kommt. Dieses Baby hat es wahrlich in sich. Das bezeugen die himmlischen Engel, wenn ich das noch sagen darf. Ehre sei Gott in der Höhe. Das bezeugen die geerdeten Hirten auf dem Felde, die in der Dunkelheit des Feldes waren und es bezeugen auch die gelehrten Sterndeuter, die aus dem Osten kommen, königliche Geschenke dabei haben, Gold, Weihrauch und Myrrhe und die einem besonderen Stern folgen. Und wenn ich das richtig verstehe, ich kenne mich da nicht aus, aber dann ist es eine Saturn-Jupiter-Konstellation gewesen im Sternzeichen der Fische. Also der Himmel und Erde hat sich bewegt, als der Sohn Gottes Jesus auf diese Erde kam. Und wenn wir das alles so kompakt und direkt neu vor Augen haben, dann kriegt diese Frage doch neu Gewicht. Wozu um des Himmels willen kamst du, Jesus, mit all dem, was wir jetzt über dich wieder gehört haben, wozu kamst du, Jesus, du der Sohn Gottes, auf diese Erde? Und die Antwort dazu gibt uns unser heutiges Bibelwort aus Galater 4. Von der Krippe kommen wir jetzt zum Kreuz. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, lesen wir dann, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte und damit wir die Kindschaft empfingen. Wenn ihr jetzt auf das vom Text rüberschaut zum Bild der Künstlerin Beate Heinen, dann seht ihr jetzt das Bild in seiner Gesamtheit. Nicht mehr nur die Krippenszene. Und dieses Bild trägt auch den Titel von der Krippe zum Kreuz. Klar, die Krippenszene steht noch im Vordergrund, aber im Hintergrund zeichnen sich 3 Kreuze ab. Jetzt mag es den einen oder anderen befremden und vielleicht hat es vorhin schon den einen oder anderen befremdet, als die Karin auch in der Weihnachtszeit auf das Kreuz zu sprechen kam. Wir gehen doch jetzt auf Weihnachten zu, da soll doch der Blick auf dieses freudige, fröhliche Ereignis dort im Bethlehem unserer ganzen Konzentration gelten. Aber halt uns doch bitte nicht Sterben, Tod und Trauer vor in der Weihnachtszeit. Der Einwand mag berechtigt sein, dass du sagst, das passt nicht zu meinen adventlichen Gefühlen. Aber ihr Lieben, es ist auch berechtigt zu sagen, wer die Geburt Jesu an Weihnachten ohne Karfreitag sieht, der übersieht und übergeht Wesentliches. Das passt auch nicht, an Weihnachten Karfreitag einfach nur mal so auszuklammern. Als junger Mensch, als ich mich für den Glauben habe interessieren lassen oder mich interessiert habe, bin ich in einen Jugendkreis gegangen, in dem Ort, in dem ich gewohnt habe. Und dort in der Adventszeit bei einem Lehrer-Ehepaar, die dort ihr Haus zur Verfügung gestellt haben, dass wir als Jugendliche kommen konnten, da war dann in der Adventszeit eine Krippe aufgebaut, eine Holzkrippe, und da stand auch ein Holzkreuz drin. Ihr kennt es sicherlich auch und habt es auch schon gesehen. Aber damals war das für mich als ein junger Mensch, war das erstmal befremdend. Ich komme aus einem nicht-christlichen Hintergrund und für mich war die Krippe immer belegt mit einem Baby. Und außenrum eben die anderen Figuren. Und jetzt die schlichte Krippe und dann in der Krippe dieses Kreuz, das hat mich am Anfang ungemein befremdet. Später hat mich das dann beeindruckt, dass Krippe und Kreuz aus demselben Holze geschnitzt sind. Und heute versetzt es mich immer wieder neu in Staunen und Dank, weil es mir zeigt, worauf es letztendlich drauf ankommt. Der Sohn Gottes in der Krippe kommt uns nahe und der Sohn Gottes am Kreuz stirbt für mich. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, in die Krippe gelegt, unter das Gesetz getan. Und wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, was heißt das, unter das Gesetz getan? Ich möchte vielleicht nur ganz kurz das erwähnen. Für mich heißt es zum ersten Mal, dass Jesus sich unter die Gesetzmäßigkeiten dieses Lebens, unter denen wir alle auch stehen, gestellt hat. Was sind denn die Gesetzmäßigkeiten unseres Lebens? Ganz kurz gesagt, Leben und Tod, Freude und Leid, Hoffnung und Trauer und so weiter und so fort. Das sind doch die Gesetzgebigkeiten, unter denen wir unser Menschsein auf dieser Erde leben. Und Jesus hat sich unter dieses Gesetz getan, unter diese Gesetzmäßigkeiten. Aber unter dem Gesetz, paulinisch verstanden, und von Paulus her kommt ja dieser Galaterbrief, heißt es auch, unter die Gebote Gottes sich zu stellen, die für Gott für dieses Erdenleben als gut und heilig gedacht hat, dass wir leben sollen, damit das Leben gelingen kann. Und ihr Lieben, unter diesem Gesetz Gottes stehen wir und wir merken in unserem Menschsein, wenn wir in einer gefallenen Schöpfung leben, dass wir dem nicht gerecht werden können. Ihr könnt versuchen, die 10 Gebote einzuhalten, wie ihr wollt, ihr werdet es nicht schaffen. Und Paulus bringt es im Galaterbrief auf den Punkt, dass wir das nicht schaffen. Verflucht ist, wer unter diesem Gesetz Gottes leben muss. Wir werden es nicht schaffen. Aber Jesus Christus stellt sich unter dieses Gesetz und nimmt diesen Fluch auf sich. Und jetzt kommt die Antwort auf die Frage, wozu ist Jesus auf dieser Erde gewesen? Es sind 2 Antworten in unserem Text. Das eine ist, damit er uns loskaufte, erlöste, und das zweite, damit wir die Kindschaft empfangen können. Hätten wir es gewusst? Hättet ihr diese 2 Antworten vorhin genannt? Ich sage es mal ganz ehrlich, ich hätte die erste genannt. Wozu ist Jesus auf die Erde gekommen? Er ist unser Retter, er ist ans Kreuz gegangen, er hat uns von Sünde, Tod, Teufel erlöst. Wir sind befreit. Aber die zweite Antwort, ganz ehrlich, die wäre mir bis vor wenigen Jahren selbst nicht in den Sinn gekommen, damit wir die Kindschaft empfangen. Weihnachten einmal unter diesem Gesichtspunkt sehen, dass Gott deshalb seinen Sohn schickt mit der Absicht, dass wir Menschen Kinder Gottes werden können. Ich möchte es mal auf den Punkt bringen und möchte diese Sätze 2-mal lesen. In die Krippe lässt sich Jesus legen, um uns Menschen nahe zu kommen. Um unter die Gesetzmäßigkeiten von Freude, Leid, Leben und Tod zu kommen. Uns nahe zu kommen. Ans Kreuz lässt sich Jesus nageln, um uns von Sünden zu erlösen. Weil wir eben Gottes gute Lebensgesetze nicht erfüllen können und schuldig werden. In die Krippe lässt sich Jesus legen, um dir nahe zu kommen. Ans Kreuz lässt sich Jesus nageln, um dich von deinen Sünden zu erlösen. Oder nochmal anders ausgedrückt, in der Krippe legt der Sohn Gottes all das mit hinein, was dein und mein Leben so schwach und bedürftig macht. Dieses ganze zerbrechliche und bedürftige Menschsein, in dem wir stehen und manchmal drunter leiden. Aber am Kreuz trägt der Sohn Gottes all das, was dich an Schuld belastet und an Not beschwert. Unser notleidendes Menschsein. Es ist erstaunlich, was Jesus trägt, oder? Er trägt unser zerbrechliches Menschsein und er trägt unser notleidendes Menschsein. Dazu kam Jesus auf die Erde, dazu Krippe und Kreuz. Und jetzt möchte ich euch fragen, habt ihr schon etwas Vergleichbares, zumindest mal gehört oder vielleicht wahrgenommen oder gesehen? Oder ist uns in der Menschheitsgeschichte etwas Vergleichbares schon mal begegnet, wie die Person Jesus Christus mit dem, was er getan hat an Krippe und wofür das Kreuz steht? Er, nachdem sogar eine Zeitrechnung ganz neu eingeteilt wurde in Vor- und Nach Christus, Gibt es etwas Vergleichbares als diese Person, frage ich uns. Oder wo begegnet uns eine weitere Person in dem ganzen in der ganzen Menschheitsgeschichte, die mit dem gleichwertigen Einsatz unterwegs war wie er? In deinem Menschsein so nahe zu kommen und für dein Menschsein Vergebung und Freiheit zu erwirken. Außer eben Jesus in Krippe und am Kreuz. Die zweite Antwort auf unsere Wozu-Frage lautet also, damit wir die Kindschaft empfangen, und auch dazu einen Satz zum Einprägen: Gottes Sohn wird Mensch, damit der Mensch Gottes Kind wird. Gottes Sohn wird Mensch, damit du Mensch Gottes Kind wirst oder werden kannst. Dazu ist Jesus auf die Erde gekommen, um dir und mir die Kindschaft anzubieten. Also im Grunde würde Jesus sagen, du, und dann würde er deinen Namen nennen. Du, ich, Gottes Sohn, weißt du, warum ich Mensch geworden bin? Ich möchte dir sagen, damit du, Mensch, ein Kind Gottes werden kannst. So groß, so tief ist die Liebe des Vaters im Himmel. So groß und so tief ist meine Liebe zu dir, dass ich diesen Weg dafür bahne, damit du, Mensch, ein Kind Gottes werden kannst. Haben wir Weihnachten schon einmal im Lichte dieser Botschaft gesehen? Kindschaft. Und lass mich das an dieser Stelle noch ausführen. Kind Gottes sein. Umso länger ich darüber nachgedacht habe und immer wieder darüber nachdenke, würde ich sagen, etwas Größeres gibt es nicht in unserem Leben, als dass wir erlöste Kinder Gottes werden können. Etwas Größeres gibt es auf dieser Erde nicht. Damit ist so viel Reichtum verbunden, so viel Segen verbunden, über das wir alles so reden, mit Vergebung und Versöhnung, mit ewigem Leben, mit der Gabe des Heiligen Geistes und all diese Dinge, dieser ganzen Reichtum, den Gott uns schenkt, all das ist verbunden dadurch, dass ich ein Kind Gottes geworden bin. Was gibt dir deinen unauslöschlichen Wert? Wir reden viel vom Selbstwertgefühl. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir unsere Kinder oder wir selbst persönlich, dass wir ein gesundes, ein starkes Selbstwertgefühl haben. Aber ich glaube, der Begriff täuscht. Ich kann nicht aus mir selbst mein Wertgefühl letztlich geben und nähren. Es geht nur, dass mein Selbstwertgefühl stark wird, indem ich ein Gottwertgefühl in mir entwickle und habe und es in mir stark wird. Und glaub mir, umso stärker dein Gottwertgefühl in dir präsent ist und Kraft entwickelt, umso stärker wird dein Selbstwertgefühl sein. Ein Gefühl, ein Wissen davon bekommen, was ich Gott wert bin. Ich bin Gott seinen ganzen Christus, seinen ganzen Sohn wert, den er hingibt in Krippe und am Kreuz, damit ich sein Kind werden kann. Und ihr Lieben, egal wie Menschen dich sehen oder einordnen, du bist wertvoll, weil du ein Kind Gottes bist. Das kann dir niemand nehmen. Egal welchen Stellenwert dir andere zubilligen, die Nachbarn, die Freunde, die Kollegen in der Familie oder wo immer auch, welchen Stellenwert dir Leute zubilligen, du hast eine unantastbare Würde als Kind Gottes. Egal wie würdevoll dich andere behandeln, lerne dich im Lichtkegel des Kindseins Gottes zu verstehen und darin zu leben. Für mich ist es mal wieder eine Weihnachtsbotschaft, mit der ich mich neu stellen will. Im Lichtkegel des Licht des Kindseins Gottes mich neu zu verstehen in meinem Alltag. Und lass dir diesen Lichtschein nicht verdunkeln, komme, was da wolle oder komme, wer da wolle. Und um sich besser einzuprägen, nochmal die zwei Geschenke, die Gott uns gibt, wozu er auf dieser Erde gekommen ist. Hero, wenn du es uns zeigst. Das erste ist, er will dir eine größtmögliche Freiheit schenken, und das zweite eben, er will dir das Kind Gottes sein ermöglichen. Die größtmögliche Freiheit, indem er dir deine Schuld vergibt, deine Not annimmt, zerbrochene Herzen heilt, ewiges Leben schenkt. Ich weiß, das sind jetzt einfach nur so Schlaglichter, die ich reinwerfe, wo so viel drinsteckt. Und Kind Gottes sein, das ist das Herzensanliegen Gottes, deines himmlischen Vaters. Eine vertrauensvolle Beziehung ermöglicht das nicht, da mein Vater, da der Sohn, der Jesus Christus, der das für mich erwirkt hat, und da ich, der ich jetzt gläubig bin und ein Kind Gottes bin. Und an dieser Stelle dachte ich wieder an Lukas 15, nicht? Da waren noch auch zwei Söhne. Der Jüngere, der das Vaterhaus verlassen hat, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, weil es zu eng war, und der Ältere, der immer so pflichtbewusst und treu war, aber sich innerlich vom Vaterherzen gelöst hat. eine vertrauensvolle Beziehung zu dem Vater im Himmel zu haben. Vielleicht musst du dir sagen, ich muss es einfach mal wieder neu angehen oder eingehen, so wie der verlorene Sohn, der dann zurückkam. Oder vielleicht musst du dir sagen, ich bin eigentlich eher der ältere Sohn, nicht? Der innerlich zum Vater auf Distanz gegangen ist, aus irgendwelchen Gründen, die das Leben gespielt hat, wo ich mich vernachlässigt gefühlt habe, wo ich mich zurückgesetzt gefühlt habe wie der ältere Sohn und wo ich nicht mehr den Reichtum sehe, den ich in Gott eigentlich habe, in meinem Vater. Und jetzt schaut mal, wie unser heutiges Bibelwort weitergeht. Es geht nämlich nicht nur von der Krippe zum Kreuz, sondern jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es geht von unserem Bibelwort mit dem nächsten Bild in unser Leben hinein. Von der Krippe zum Kreuz in unser Leben. In Galater 4, Vers 6 heißt es, weil ihr nun Kinder Gottes seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der schreit, aber lieber Vater. Unser Bibelwort fing damit an, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn geboren von einer Frau, um zwei Dinge zu ermöglichen, Freiheit und Kind Gottes sein. Und wenn ich diese Freiheit und dieses Kind Gottes sein ergreife, dann sagt hier Paulus an der Stelle, und weil ihr nun Kinder seid, hat Gott euch den Geist des Sohnes gegeben. Und der schreit, der sagt nicht nur, der schreit, aber lieber Vater. Ein Gradmesser, wie vertrauensvoll unsere Beziehung zu Gott ist und zu Jesus Christus. Ein Gradmesser ist, ob wir das im Herzen sagen können, aber lieber Vater. Kann ich das so persönlich sagen? Aber, lieber Vater, miteinander unterwegs sein. Gott will als Vater in Jesus mit dir unterwegs sein. Schaut mal auf das Bild nochmal. Ich habe es euch eingerahmt, sonst kann man es so schnell übersehen. Die Künstlerin möge es mir verzeihen. Aber diese Besonderheit muss man herausstellen. Ich habe sie extra rot eingerahmt. Dort auf dem Weg von der Krippe zum Kreuz, seht ihr doch, da sind doch Personen miteinander unterwegs, nicht? Wenn man genauer hinschaut, sind es drei Personen. Mitten auf dem Lebensweg von jedem von uns zwischen geboren werden, das wir alle schon erlebt haben, und dem Tod, der kommen wird. Mitten auf dem Weg des Lebens zwischen Geburt und Ende des Weges sind hier Personen auszumachen. Die Künstlerin spielt hier auf die Emmaus-Jünger an. Die Emmaus-Jünger, wenn ihr aus euch in Erinnerung ruft, gebrochene Menschen, maßlos enttäuscht, ihrer Ziele beraubt worden, traurig, niedergeschlagen, Hoffnung auf bessere Zeiten, nee, voller Fragen, voller Zweifel, sie fühlten sich unverstanden. Im Grunde ging es denen wie vielen Menschen unserer Tage auch. Nur es war eine andere Zeit, es war Osterzeit, wir sind in der Weihnachtszeit. Aber die Zeit mag anders sein, es mag Ostern sein, es mag Weihnachten sein, es mag Pfingsten sein, es mag Sommer sein. Die Zeit ist eigentlich egal. Wie es uns im Inneren geht, das ist Gott wichtig zu der Zeit. Und Gott ist es jetzt wichtig, wie es dir jetzt in der Weihnachtszeit geht, so wie es ihm damals, Jesus, wichtig war, wie es den Emmaus-Jüngern in der Osterzeit ging. Und Jesus war mit ihnen unterwegs, väterlich, brüderlich, als der Auferstandene, der das Kreuz schon überwunden hatte und mit ihnen nun unterwegs ist. Er kehrt ins Leben zurück, er kehrt in ihr Leben und so will Jesus auch in dein Leben immer wieder zurückkehren. Umso mehr ich darüber nachdenke, und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so richtig die Worte finde, um euch das lebendig zu machen, dass eure Herzen davon erfüllt sind oder die Seelen davon angetan sind. Aber Jesus, dieses Baby von Bethlehem, geboren wie viele Milliarden Menschen auch auf dieser Erde. Jesus, dieses Baby, der zum Mann am Kreuz wird, gestorben wie viele Milliarden Menschen auf dieser Erde auch schon gestorben sind und noch sterben werden. Aber der wie kein anderer dieser Milliarden von Menschen, die auf dieser Erde gelebt haben und noch leben werden, den Tod besiegte und ins Leben zurückging, der kehrt in dein und in mein Leben zurück. Das ist das Wunderbare an Jesus Christus. Er kehrt in unser Leben zurück, damals an Ostern bei den Emmaus-Jüngern, heute durch Gottes Geist, indem er dich anspricht, in dein Leben. Und morgen einmal, wenn ich den Bogen noch spannen darf, bei der Wiederkunft von ihm auf dieser Erde. Merkt ihr, wie Gott der Vater in Jesus uns väterlich mit uns unterwegs sein will. Und bei den Emmaus-Jüngern heißt es am Schluss, brannte nicht unser Herz? Brannte nicht unser Herz, wie er auf dem Weg zu uns redete und uns alles so von der Schrift her erklärt hat, neue Hoffnung, neues Leben, neue Zuversicht gegeben hat? Wie Jesus mit ihnen unterwegs war, so will er auch mit dir unterwegs sein. Und ihr Lieben, es ist immer ein Weg von Krippe zu Kreuz in dein Leben hinein. Und als Gabe bringt er zwei Dinge mit. Freiheit und die Kindschaft. Und damit ist im Grunde beantwortet, wozu Jesus Christus auf diese Erde kam. Er will dich neu begleiten, erlösen und befreien. Es war nach einer Bibelwoche. Ich war schon einige Jahre Pastor und ich musste einen Seniorenkreis betreuen im Römerberg in der Pfalz. Und dort waren liebenswerte alte Leute und einer, der Franz, der war ein ausgesprochen begabter Maler. Und als ich ihn mal besucht hatte in seinem Haus, waren alle Räume mit seinen Bildern voll. Und wie das manchmal so ist in der Ehe, der Frau war das schon überdrüssig. Ne? So viele Bilder. Ich habe gesagt, Elisabeth, das ist doch toll, schau mal, wie dein Mann wunderbar malen konnte. Und dann hat der Franz zu mir gesagt, Hans-Peter, such dir ein Bild aus von denen, die hier in meinem Wohnzimmer hängen, ich mal's dir nochmal. Und dann hat er mit 80 Jahren, ich habe mir eins ausgesucht, ich muss es mal mitbringen, es hängt bei mir im Büro. Und dann hat er es mit 80 Jahren nochmal gemalt. Und ich glaube, es waren 30 Jahre dazwischen. Es ist nicht mehr ganz so geworden wie das Original, aber mit 80, aber trotzdem. Was er mit 80 gemalt hat, das schaffe ich nie und nimmer. Aber dann habe ich ihn gefragt, Franz, jetzt sag mir doch mal, du bist so begabt und machst so tolle Bilder. Jetzt sag mir doch bitte mal, wann ist ein Bild schön? Wann ist ein Bild schön? Und er hat ein bisschen nachgedacht an dieser Stelle und hat dann zu mir gesagt, Hans-Peter, ich glaube, ein Bild ist dann schön, wenn der Betrachter in diesem Bild spazieren gehen kann. Mit den Augen und in Gedanken. Und das hat sich mir tief eingeprägt. Ich schaue jedes Bild mittlerweile immer so an. Kann ich in diesem Bild spazieren gehen? Entdecke ich irgendwas? Mit meinen Augen, in meinen Gedanken? Bewegt das was in mir? Und dann ist ein Bild schön. Es kann sein, dass ich diese barocken Figuren, ich fand den Jesus jetzt ein bisschen pummelig da, so also in der Pinakothek. Aber wenn man mit spazieren geht in diesem Bild, entdeckt man etwas. Und dann wird es schön, das Bild plötzlich nicht. Ich möchte dich einladen, jetzt ein paar Momente der Stille zu nehmen, um dieses Bild in seiner Ganzheit zu betrachten. Geh spazieren in diesem Bild. Wo führt es dich hin? Wirst du sagen, es führt mich zur Krippe von meiner Lebenssituation her. Ich danke dir, Gott, dass du mir nahe gekommen bist. Unter die Gesetzmäßigkeiten dieses Lebens, die ich auch empfinde und manchmal schwer empfinde. Willst du spazieren gehen an das Kreuz? Dann geh zu dem Kreuz, auch wenn wir jetzt in der Adventszeit stehen. Und danke, Herr, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dass du mir eine Freiheit schenkst von Sünde, Tod und Schuld. Und dass du mir die Kindschaft ermöglicht hast zu dir. Dass ich aber lieber Vater sagen darf. Vielleicht führt sich aber auch zu den Personengruppen, die da stehen, sich unterhält, dass Jesus sagt, jetzt komm doch mal ganz neu in dieser Minute und sprich mit mir über das, was dein Leben ausmacht, an Hoffnung, an Enttäuschung, an Sehnsucht. Geht in diesem Bild spazieren und sagt dann vielleicht, komm, o Heiland Jesu Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade neu ein, dein Freundlichkeit auch mir erscheinen. Gott segne sein Wort an euch.